Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni. Morgen feiert die CDU ihren 75. Geburtstag. Und wir feiern heute Morgen schon mal ein bisschen vor. Denn die Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer, Sie erinnern sich, hat ein kleines Video produzieren lassen. Und auf Instagram gibt sie sich so, wie sie gern gesehen werden möchte, also die CDU, unverkrampft, jung und modern.
Guten Tag. Manche finden die CDU ja etwas altbacken. Aber wir sind doch ziemlich jung geblieben. Am 26. Juni feiern wir unseren 75. Geburtstag. Schiebt also mit dem Finger auf den Bildschirm hoch, um den schönen Geburtstagsfilm zu sehen. Viel Spaß.
Und dann wird es knallig, laut, bunt, schrill und dynamisch in diesem Video. Typisch CDU halt.
Verantwortung, Verantwortung,
Verantwortung,
Verantwortung,
Verantwortung
übernehmen.
Aber vielleicht sollten wir an der Stelle mal kurz den Stecker ziehen. Denn das Geburtstagskind wird in diesem Film vielleicht ein bisschen zu hübsch gemacht. Da fehlen doch ziemlich wichtige Teile der CDU-Geschichte. Nur ungern erinnert man sich zum Beispiel an die verpatzte Bundestagswahl 1980 mit dem CDU-Kanzlerkandidaten aus Bayern, dem CSU-Starkbierpolitiker Strauß, den man in diesem Film einfach vergessen hat.
Wer der Meinung ist, dass der Strom von der Steckdose kommt und nicht von Kraftwerken kommt, der soll SPD und FDP wählen. Wer der Meinung ist, dass Kommunisten gute Demokraten sind, in Staatsdienst zugelassen werden sollen, soll SPD und FDP wählen. Wer aber anderer Meinung ist, der soll CDU und CSU wählen, der weiß, wofür wir stehen und dass wir das sagen, was wir denken, dass wir das tun, was wir sagen und dass man auf uns sich verlassen kann.
Die Partei hat das Reaktionäre abgestreift seither, das stimmt, aber die großen Affären sind nicht so leicht abwaschbar. Wir erinnern uns, auch das hat AKK in dem Film leider vergessen, an den schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Uwe Barschel. Der hatte seinen Gegenkandidaten von der SPD, Björn Engholm, ausspionieren lassen. Und gelogen hat er auf seiner berühmten Ehrenwort-Pressekonferenz auch.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort, dass die gegen mich erhobenen Vorwürfe haltlos sind.
Die Spendenaffäre von Helmut Kohl war auch nicht ganz ohne. Der Altkanzler hatte nämlich illegal Geld für seine Wahlkämpfe gesammelt auf schwarzen Konten, wo sonst die Namen der Spender nahm er einfach mit ins Grab.
Deshalb ist es für mich ein persönliches Anliegen, die politische Verantwortung für hierbei in meiner Amtszeit entstandenen Fehler zu übernehmen. Ich bitte Sie sehr um Verständnis, dass ich mit dieser Erklärung heute keine weiteren Fragen beantworte.
Und letztlich stolperte auch Kohls Zauberlehrling Wolfgang Schäuble als Parteichef der CDU Hals über Kopf in den Parteispendensumpf. Das Ergebnis war Rücktritt, na klar. Und die Chance auf eine Kanzlerschaft war für Wolfgang Schäuble vertan.
Ich kann diesem Neuanfang am besten dadurch dienen, dass ich nicht mehr für das Amt des Vorsitzenden kandidiere.
Damit und spätestens hier biegt die wahre CDU-Geschichte wieder in diesen offiziellen Film ein, war die Bühne frei. Frei für diese bemerkenswerte Frau, die ohne die düsteren Machenschaften von Kohl, Schäuble und anderen niemals eine Chance gehabt hätte. Die CDU wäre noch immer die westdeutsche katholische Männerbastion. So aber durfte Angela Merkel in schwieriger Zeit antreten, 2005.
Dies ist keine Wahl wie andere.
Gegen Gerhard Schröder.
Es steht viel auf dem Spiel.
Der völlig ungläubig und auch unwirsch auf seine Niederlage in der Elefantenrunde von ARD und ZDF reagierte.
Glauben Sie im Ernst, dass meine Partei auf ein Gesprächsangebot von Frau Merkel bei dieser Sachlage einginge, indem sie sagt, sie möchte Bundeskanzlerin werden? Ich meine, wir müssen die Kirche doch auch mal im Dorf lassen.
Aber die Kirche blieb nicht im Dorf. Angela Merkel, die Pfarrerstochter, wurde Kanzlerin. Und sie blieb es bis heute. Die CDU, derzeit in den Umfragen wieder ganz oben auf, verdankt ihr vieles. Und vor allem auch das, keine Affäre. Nicht eine einzige. Nie war die CDU so christlich sauber wie heute. Unsere weiteren Themen heute. Der Chef der Bayer AG hat einen fulminanten Durchbruch erzielt. Er wird knapp 10 Milliarden Euro an die Glyphosat-Kläger überweisen. Und ist das leidige Thema damit los?
Das hat sicherlich länger gedauert, als viele erwartet haben. Aber wir haben auch immer gesagt, dass wir uns nicht dem Mandat der Uhr unterwerfen.
Mit der Aktionärsstützerin Daniela Bergdolt spreche ich über den tiefen Fall von Wirecard und dessen Vorstandsvorsitzenden Markus Braun.
Also zumindest hat er, glaube ich, am Schluss alle Augen zugedrückt und hat gehofft, irgendwie komme ich aus dem Schlamassel raus.
Wir schauen außerdem auf den amerikanischen Wahlkampf, dessen Kraftlosigkeit auf Seiten der Demokraten man auch daran erkennt, dass sich ein Visionär aus dem politischen Ruhestand zurückmelden muss. Und sie erfahren, dass die Beatles käuflich waren und dass diese Käuflichkeit ihren Ruhm nur weiter gemehrt hat. Das war teuer, aber nicht so teuer wie erwartet. Knapp 10 Milliarden Euro zahlt die Bayer AG jetzt an die Kläger in den diversen Glyphosat-Verfahren. Viele hatten mit 20 Milliarden Euro, also dem Doppelten, gerechnet. Damit sind nun alle Rechtsstreitigkeiten von Menschen, die wegen der Krebsrisiken durch diese verschiedenen Bayer-Unkrautvernichtungsmittel geklagt hatten, beendet. Und ich habe heute Nacht, es war kurz vor Mitternacht, mit dem Vorstandsvorsitzenden der Bayer AG, mit Werner Baumann, in Leverkusen gesprochen. Einen schönen guten Abend, Herr Baumann.
Ja, guten Abend, Herr Steingart. Seien Sie gegrüßt.
Angesichts der Ereignisse, Herr Baumann, würde mich als erstes interessieren, wie fühlen Sie sich? Wenige Stunden nach dieser Einigung sind Sie erleichtert.
Ja, ich denke, nicht nur ich, sondern auch die ganze Firma ist sicherlich erleichtert, dass wir jetzt einen vertraglichen Rahmen für diese Haftungsfälle haben. Und natürlich bedeutet das für uns auch, dass wir jetzt den Blick in die Zukunft richten können mit den Dingen, die für uns, unsere Kunden und die Patienten wirklich wichtig sind, nämlich das, was das Unternehmen eigentlich im Kern seiner Tätigkeit hat. Und das ist Gesundheit und Ernährung.
Ja, Sie sind ja keine Prozessfabrik, sondern tatsächlich ein Pharmaunternehmen. Was, Herr Baumann, hat genau den Durchbruch zum jetzigen Zeitpunkt gebracht?
Die erste Voraussetzung ist immer gewesen, dass es sich angesichts der erheblichen Haftungsrisiken um einen vernünftigen finanziellen Rahmen handeln muss. Und das zweite Thema war, dass wir den Haftungskomplex in Summe dann auch mit all seinen Besonderheiten einer kompletten und strukturierten Lösung zuführen können. Beides haben wir mit der Verhandlung erreicht. Das hat sicherlich länger gedauert, als viele erwartet haben. Aber wir haben auch immer gesagt, dass wir uns nicht dem Mandat der Uhr unterwerfen, sondern allein das Ergebnis zählt. Das ist jetzt soweit, das freut uns sehr. Und es freut uns auch, dass wir einige andere, deutlich kleinere Haftungskomplexe ebenfalls jetzt haben beilegen können.
Aber ist damit der gesamte Komplex Prozesse, die aus der Monsanto-Zeit gegen Glyphosat und die verschiedenen Produkte, die diesen Stoff enthalten, damit zu 100% praktisch jetzt abgegolten?
Wir gehen davon aus. Jetzt muss man zwei Dinge trennen. Wir haben zunächst mal für die 125.000 Fälle, die die Anwälte entweder in ihren Schubladen haben oder bei Gericht eingereicht haben, für 75% dieser Fälle bereits unterschriebene Verträge. Das ist zu einem Zeitpunkt, zu dem man einen solchen Vergleich bekannt gibt, eine sehr, sehr hohe Quote. Das zeigt auch die Qualität des Vergleiches. Und wir haben gleichzeitig 95% aller Fälle, die in den nächsten anderthalb Jahren mehr oder weniger zur Verhandlung kommen würden, ebenfalls in diesem Vergleich mit abgebunden. Die übrigen 25% sind im Wesentlichen kleinere Kanzleien und wir unterhalten uns wirklich über hunderte von Kanzleien, mit denen wir verhandeln und Vereinbarungen treffen müssen. Und darüber hinaus sogenannte Akkumulatoren, Kläger, Anwälte, die im Wesentlichen damit beschäftigt sind, neue Fälle einzuwerben. Mit denen müssen wir noch endverhandeln und wir sind zuversichtlich, dass uns das in den nächsten Monaten gelingt.
Aber würden Sie sagen, dass der Kaufpreis für Monsanto, der sich ja jetzt um diese 10 bis 11 Milliarden US-Dollar nochmal erhöht von den ursprünglichen 63 Milliarden, dass der damit in Ordnung war und das immer noch ein guter Firmenkauf war? Oder würden Sie sagen, das hätte ich im Nachhinein betrachtet lieber gar nicht angefasst?
Naja, zunächst mal wollen wir festhalten, dass auch die Inanspruchnahme der Firma in dieser Größenordnung nicht zu einer Richtung der Firmenwerte führt. Ja, es gibt also keine Abschreibung des Goodwills. Das beantwortet den ersten Teil der Frage. Der zweite Teil der Antwort ist allerdings viel wichtiger. Die Kombination beider Unternehmen ist immer auf der Basis gesehen worden, dass wir hier zwei sehr innovationsstarke Unternehmen, die sich auch im Innovationsbereich perfekt ergänzen, zusammenbringen, um damit Lösungen, die dringend gebraucht werden, auch schneller zu entwickeln und in den Markt zu bringen. Und wie relevant das ist, sehen wir sicherlich auch heute Abend. Auch am heutigen Abend gehen 800 Millionen Menschen hungrig zu Bett. Wir werden in den nächsten zwei Dekaden 10 Milliarden Menschen zu ernähren haben. Und das alles muss passieren bei gleichzeitiger Reduzierung auch des Umweltabdrucks. Und was wir dazu brauchen, sind ganz andere innovative Lösungen, die entwickelt werden müssen. Und ich glaube, wir können sagen, dass wir zur Beantwortung dieser Fragen ein Unternehmen heute systemischer relevant sind. Das ist das ganz Entscheidende und das ist das, wofür unsere 100.000 Leute arbeiten.
Die Hauptversammlung, Herr Baumann, hatte Ihnen ja, ich glaube, es war im vorvergangenen Jahr schon die Entlastung verweigert. Und da wollte ich Sie doch abschließend fragen, ob Sie zwischendrin bei diesem Abenteuer das Gefühl vielleicht mal hatten, dass das, ich sag mal, karrieretechnisch eng werden könnte für Sie?
Na, ich habe in meinem Leben nie auf meine Karriere geschaut, sondern immer darauf geschaut, dass ich meine Aufgabe möglichst gut erfülle. Das gelingt einem nicht immer, das will ich auch dazu sagen. Und dass ich natürlich Spaß an meiner Aufgabe habe und Spaß daran habe, mit den Leuten, mit denen ich zusammen sein kann, zu arbeiten. So, jetzt sprachen Sie die natürlich sehr enttäuschende Aktionärsabstimmung in 2019 an. Mhm. Das Gute ist, dass es offensichtlich auch hier mit all der Arbeit, die wir in den letzten 12 bis 15 Monaten investiert haben, zu einer grundsätzlichen Neubewertung unserer Arbeit gekommen ist, sodass wir sowohl Vorstand wie auch Aufsichtsrat über eine über 90-prozentige Entlastungsquote in der letzten Hauptversammlung freuen konnten. Wir sehen das als Ansporn für das, was wir in den 15 Monaten getan haben und setzen auch alles daran, unsere Aktionäre, aber auch unsere anderen Stakeholder nach vorne mit dem, was wir tun, zufriedenzustellen.
Aber da schwingt schon auch Enttäuschung mit, dass in der Zwischenphase sozusagen man Ihnen nicht die Stange gehalten hat. Verstehe ich Sie da richtig?
Ich bin Realist genug zu verstehen, woher diese große Enttäuschung resultierte, dass natürlich unsere Aktionäre ihrem Unmut auch in der Abstimmung Luft gemacht haben. Das müssen wir als Management, auch ich als Vorstandsvorsitzender, in besonderer Weise akzeptieren. Das kann persönlich enttäuschend sein, aber wie gesagt, ist vollkommen akzeptiert und auch vollkommen verstanden.
Ich habe Sie ja in der Zeit erlebt, mehrfach auch beobachtet. Mich würde noch mal interessieren, Herr Baumann, Sie haben ja ein tatsächlich Stresslevel aushalten müssen in dieser Zeit und das waren nicht Wochen, sondern Jahre. Gibt es irgendwas, was wir anderen, die wir auch Stress aushalten müssen, davon lernen können? Wie schafft man das?
Ja, also im Rheinland sagt man ja, jeder Jeck ist anders. Aber was ich sich für meinen Teil sagen kann, ist, bei aller Sorgfalt und auch allem Einsatz, man zwischendurch mal rauskommen muss und auch den Kopf frei bekommen muss, um danach dann wieder mit neuer Energie sich den Herausforderungen zu stellen. Das gelingt mir eigentlich ganz gut. Insofern freue ich mich auch über eine recht robuste Konstitution, die ich habe. Dafür tue ich nicht allzu viel. Sie ist mir letztendlich in die Wiege gelegt.
Kein Sport? Doch, Herr Baumann, Sie machen Sport, oder?
Sehr, sehr wenig. Ja, also am liebsten am Fernsehen, ja, wenn ich Bayern 04 begleite. aber ich bin nie ein besonderer Sportler gewesen. Ich finde dann eher Entspannung im Heimwerken und im Basteln und so weiter. Das sind die Dinge, die mir dann also Entspannung und dann auch einen freien Kopf bringen.
Und heute Nacht wird gefeiert noch oder nicht?
Ja, der Preuß hat hier 4 Flaschen Wasser stehen. Ich weiß jetzt nicht, wie intensiv wir mit den 4 Flaschen Wasser feiern. Ich denke, wir gehen heute Abend müde, auch ein bisschen erschöpft, aber dann doch auch sehr zufrieden mit dem Tagesverlauf zu Bett und freuen uns dann morgen früh hier wieder dann weiterzumachen.
Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Herr Baumann, und wünsche eine geruhsame Nacht.
Da haben Sie ganz herzlichen Dank. Bis dahin dann.
Gegen 5 Millionen Euro Kaution ist der ehemalige Wirecard-Chef Markus Braun wieder auf freiem Fuße. Eine so hohe Kaution ist auch in Deutschland nicht alltäglich. Für Braun allerdings kein Problem, Portokasse, denn er hat inzwischen einen Gutteil seiner Wirecard-Aktien abgestoßen und damit 155 Millionen Euro erlöst. Mit großen Zahlen kennt er sich gut aus. Vor kurzem noch sprach er davon, eine Marktkapitalisierung von 100 Milliarden Euro erreichen zu wollen. Jetzt allerdings reden alle nur noch über knapp 2 Milliarden Euro. Und zwar jene 2 Milliarden Euro, die in der Kasse fehlen. Es gab schon vor einiger Zeit Gerüchte und Spekulationen. Vor ungefähr einem Jahr habe ich genau darüber mit Markus Braun im Morning Briefing Podcast gesprochen. Er erklärte sich die Volatilitäten wohl als Nebengeräusche der Börse, die ihn nur an seinem Handwerk der Geldvermehrung hindern würden.
Die Volatilitäten haben keinerlei fundamentalen Grund. Mein Job ist es, hier das Unternehmen voranzubringen, mich auf Innovationen zu konzentrieren, für eine starke operative Entwicklung zu sorgen. Und hier kann ich versichern, das Geschäft läuft hervorragend. Wir werden ein glänzendes Jahr sehen. Und alles andere sehe ich als Geräusche in einem spekulativen Markt.
Das Unternehmen Wirecard, muss man wissen, wickelt vor allem Zahlungsvorgänge ab ohne Filiale. Einfach von der Kasse im Laden, wo wir mit Kreditkarte zahlen, zum Konto des Kunden. Man sieht und hört nichts von dieser Firma, außer im Jetzt, wo Aufsichtsrat, Wirtschaftsprüfer, Bankenaufsicht und natürlich auch die Anleger geprellt wurden. Genau darüber spreche ich jetzt mit Daniela Bergdoll. Sie ist die Vizepräsidentin der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Sie ist Fachanwältin für Bank- und Kapitalmarktaufsicht und den ehemaligen Wirecard-Chef Markus Braun hat sie persönlich gekannt. Einen schönen guten Morgen, Daniela Bergdoll.
Guten Morgen.
Frau Bergdoll, Sie sind ja eine der wenigen, die ihn überhaupt persönlich kennen. Beschreiben Sie ihn kurz. Was für ein Mensch ist Markus Braun?
Markus Braun ist ein Mensch, der sicherlich auf sein Unternehmen fixiert war, fokussiert war. Niemand, der jetzt die Öffentlichkeit so gesucht hat oder hier in der Münchner Gesellschaft unterwegs war. Das Unternehmen war für ihn sicherlich schon das Wichtigste. Aber er war auch ein sehr guter Verkäufer. Er hat schon seine Sache und sein Unternehmen sehr gut vertreten.
Ich habe ja einmal mit ihm ausführlich gesprochen. Ich hatte schon das Gefühl, der weiß, wovon er spricht. Und sozusagen ein smarter Geschäftsmann, das auf jeden Fall, vielleicht sogar ein Schlitzohr.
Also ich bestätige den smarten Geschäftsmann ganz sicher. Schlitzohr müssen Sie immer sein, glaube ich, an so einer Position. Das gehört dazu.
Sie hatten ja bis zum Schluss, habe ich gesehen, an ihm festgehalten. Ich denke, dass man sich bei aller Kritik mit Markus Braun arrangieren sollte, haben Sie noch Ende vergangenen Monats gesagt. Warum eigentlich?
Er hat das Unternehmen zwar nicht gegründet, aber er hat es jetzt über Jahrzehnte geführt. Und über ihn und seine Kontakte und auch über seine spezialisierten Kenntnisse, das ist ein Fachmann. Das ist jetzt keiner, der nur das Unternehmen von oben führt und dirigiert, sondern das ist einer, der wirklich weiß, um was es geht. Das waren die Gründe, warum ich gesagt habe, dieses Know-how sollte man nicht einfach aus dem Unternehmen kicken.
Und wann hatten Sie zum ersten Mal das Gefühl, dass da was faul ist?
Na, leider schon sehr früh. Ich war auf der Hauptversammlung von Wirecard und war eigentlich dort die erste und einzige, die gesagt hat, irgendwas kann hier nicht stimmen. Es hat sich leider so bewahrheitet in einem Maße und in einer Form, wie ich mir das gar nicht vorstellen konnte.
Das heißt, wir reden jetzt schon über bewusste Täuschung auch der Anleger. Ist das Ihr Eindruck?
Also ich muss sagen, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass man das so lange einfach nicht gemerkt hat. Die Bestätigung für ein Treuhandkonto, die kriege ich doch bitteschön kurz nach Schluss meines Geschäftsjahres. Also das heißt jedenfalls im Januar 2020. Und nicht erst nach einer KPMG-Prüfung und dann der weitere Prüfer sagt, irgendwie kommt mir das komisch vor.
Das ist ja bislang noch ein bisschen unklar. Ist er vielleicht auch Opfer von Machenschaften, die er selber nicht veranlasst hat oder ist er eher Täter?
Also zumindest hat er, glaube ich, am Schluss alle Augen zugedrückt und hat gehofft, irgendwie komme ich aus dem Schlamassel raus. Das ist eine Art der Täterschaft, die jetzt nicht aktiv handelt, aber die halt alle Augen zumacht.
Aber erklären Sie mir doch mal so, dass ich es verstehe. Das Geschäftsmodell von Wirecard ist das eine, das haben alle sehr gelobt, dass wir in der Zeit, wo Finanzdienstleistungen keine Bankfiliale mehr brauchen, wo vieles elektronisch abläuft, dass Wirecard eine Firma mit Zukunft ist. Aber wo genau ist die Abbiegung gewesen, wo die Dinge ins Schiefe gelaufen sind?
Ich glaube, man hat bei diesen Geschäften in Asien wo man selbst keine Banklizenzen beantragt hat, sondern das immer über Treuhänder und über Drittlizenzen gemacht hat. Da war die Kurve, die man dann irgendwann nicht mehr bekommen hat. Da hat man den Geldfluss nicht mehr ausreichend nachvollzogen.
Und das hat keiner gemerkt, ja offenbar. Die Wirtschaftsprüfer von Ernst Young zum Beispiel waren ja offenbar ahnungslos. Da laufen jetzt auch juristische Auseinandersetzungen. Hätte man das als Wirtschaftsprüfer Ihrer Einschätzung nach merken müssen, früher merken müssen?
Ich glaube auch, dass man das hätte früher merken müssen. Die Vorprüfungen, die beginnen doch im Januar bei einem DAX-Unternehmen. Hätte man da nicht sich für ein Drittel oder Viertel der Bilanzsumme mal eine Bestätigung auch rückbestätigen lassen müssen? Das ist, also frage ich mich schon.
Und der Aufsichtsrat?
Tja, also der Aufsichtsrat, da gibt es auch einen Prüfungsausschuss. Also der Prüfungsausschuss, das ist für mich genauso fragwürdig. Ich meine, ein Prüfungsausschuss muss doch gerade diese Themen, Treuhandgelder, die da sind, über den Betrag, da muss ich doch nachprüfen.
Bleiben wir nochmal bei dem Thema, wer wann was gemerkt hat. Die BaFin mit über 2300 Mitarbeitern, eine nicht ganz kleine Aufsichtsbehörde, zuständig für den Finanzsektor. Warum ist man auch dort aus allen Wolken gefallen, sodass der BaFin-Chef jetzt ja quasi mea culpa sagen musste, weil er auch nichts gemerkt hatte?
Die BaFin hat die Wirecard nicht als Bank geprüft, nur einen ganz kleinen Teil davon, sondern hat das als ein Sachdienstleister angesehen. Und für die Bankprüfungen von der BaFin sind ganz anders, sind viel gründlicher, viel mehr in die Tiefe gehend, und das haben sie nicht gemacht. Das ist der Grund letztlich, was die BaFin meiner Ansicht nach jetzt nicht entschuldigt. Weil, dass das jetzt inzwischen eine Bank ist, das braucht man sich eigentlich nur das Geschäftsmodell anschauen, das sie entwickelt haben in letzter Zeit. Dann wusste man das. Also da hat man auch zu lange einfach sich vielleicht auch blenden lassen von den guten Ergebnissen, von den wahnsinnigen Umsatzzuwächsen, die es da gab, und dann immer von der Idee, so ein tolles Geschäft. Da ist sehr viel auch einfach übersehen worden.
Muss jetzt irgendeiner zurücktreten, Ihrer Ansicht nach? Ich meine, der Vorstandsvorsitzende ist zurückgetreten, jetzt auf freiem Fuß, aber immerhin, gegen ihn wird ermittelt. Was ist mit dem BaFin-Chef? Was ist mit den Wirtschaftsprüfern? Was wäre Ihre Forderung? Irgendwas müssen wir aus diesem Fall lernen. Wir können ja nicht sagen, war kompliziert, alle haben einen Fehler gemacht, aber es passiert nichts.
Nein, natürlich müssen wir was lernen. Ich glaube, dass der Vorstand einfach jetzt nicht mehr zu halten ist. Da wird man einfach neu aufstellen müssen. Die Köpfe rollen ja, und das ist jetzt sicherlich das Richtige. Aber was wir lernen müssen, wir müssen anders kontrollieren heutzutage.
Ja, was lehrt uns das vor allem für den Anleger? Sie sind ja Anwältin, insbesondere auch für Anleger, Anlegerschützerin sind Sie. Bleibt doch das ungute Gefühl, dass der wirkliche Verlierer dieser Veranstaltung Menschen sind, die dieser Erfolgsgeschichte vertraut haben und die jetzt praktisch enteignet wurden.
Da kommt jetzt natürlich die Anwältin, die sagt, das ist ein so klarer Fall von falscher Information des Kapitalmarktes. Ich kann nur jedem Anleger sagen, gehen Sie zu Anwälten, die spezialisiert sind, lassen Sie sich vertreten, kämpfen Sie um Ihre Ansprüche. Das ist der erste Appell. Und der zweite Appell ist, lassen Sie sich bitte nicht entmutigen in der Hinsicht, dass man nach dem Motto, jetzt sind alle Aktiengesellschaften Betrüger. Das ist nicht so. Das ist hier jetzt ein krasser Fall, aber ich glaube, wo wollen Sie denn Ihr Geld hintun? In eine Bundesanleihe mit einer Minusrendite?
Auf keinen Fall.
Ja, eben, also, da sind wir doch einer Meinung. Schwarze Schafe gibt es immer wieder mal. Den muss man auch hinterhergehen, und die muss man dann auch mit Schadensersatzansprüchen zur Verantwortung ziehen. Ja? Aber ich glaube, das Gesamtbild des deutschen Aktienmarktes ist intakt.
Das hoffe ich doch sehr, dass Sie recht haben. Und ich gehe auch bis zum Beweis des Gegenteils davon aus, dass das in unseren großen Unternehmungen auf gar keinen Fall gang und gäbe ist. Rechnen Sie jetzt hier mit Sammelklagen? Organisieren Sie womöglich selbst eine? Das heißt, dass Anleger sich bei Ihnen melden können?
Wir haben hier sehr viele Anfragen. Wir sammeln alle und sagen Ihnen, berechnen die Schäden, die Sie geltend machen können, informieren über Kosten und Nutzen. Und ich kann nur jedem sagen, bitte nicht einfach auf sich beruhen lassen, sondern hier um das Recht der Entschädigung auch kämpfen.
Na, dann drücke ich Ihnen und vor allem den geschädigten Anlegerinnen und Anlegern die Daumen und bedanke mich bei Ihnen für dieses Aufklärungsgespräch.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.
Seit jetzt gut einem Monat arbeitet das Team von The Pioneer auf unserem Redaktionsschiff Pioneer One. Hier an Bord entstehen jeden Tag die Morning Briefing Newsletter, die Podcasts, auch den Sie gerade hören. Aber dieses Medienschiff ist eben auch ein Ort der Begegnung, des Austausches und des kulturellen Erlebens. Und daher freue ich mich jetzt, dass die Frau bei mir ist, die all diese wunderbaren Events mit ihrem Team organisiert.
Ich bin Charlotte, ich bin 33 und bin Pionier der ersten Stunde. War von Anfang an dabei, sechste Mitarbeiterin und war früher bei der Boston Consulting für Veranstaltungen zuständig und jetzt hier.
Und was genau, Charlotte, wird auf dem Schiff geboten?
Wir machen verschiedene Veranstaltungen. Neulich zum Beispiel hatten wir 6 Bands da, die ja aufgrund der aktuellen Regeln nicht spielen können. Uncancelled Concert hieß das und die haben bei uns Konzerte gespielt. Die wurden aufgezeichnet und die werden als Film in dieser Woche nach außen gegeben.
Wer war da zum Beispiel dabei?
Fritz Kalkbrenner, Philo Boa, wir hatten DJs, wir hatten diverse Bands.
Und wo kann ich das sehen? Die Veranstaltung ist ja vorbei, aber wo kann ich das dann sehen?
Die Videos werden gerade geschnitten und fertiggestellt und da gibt es einen Link, da kann man sich die angucken.
Sag mal, und morgen ist ja Freitag, Wochenende. Was gibt's morgen auf dem Schiff?
Morgen Abend gucken wir das erste Mal zusammen einen Film und zwar A Girl from Mogadischu. Das ist ein Film, der sich mit der Missachtung der Frauenrechte in Somalia beschäftigt und haben die Regisseurin an Bord, die Filmschaffenden, die sich damit beschäftigt haben und beleuchten das Thema im Grunde von einer ganz anderen Seite, nämlich von der cineastischen Seite.
Would you ask her how did it happen?
Sie da. Tanwa naga. Kaswa talking kena.
I think we all know a lot about, but a thing we don't talk about cutting.
Das ist ein Kinofilm, eine Kinoproduktion?
Genau, das ist ein Kinofilm. Den gibt es das erste Mal in Deutschland. Und dazu sind Pioneers eingeladen, dazu zu kommen und auch konkrete Fragen zu stellen an die Regisseure.
Und da kann ich mich jetzt, Charlotte, noch anmelden für morgen Abend?
Morgen leider nicht. Das Event ist ausverkauft, aber es gibt neue. In 6 Wochen gibt es Floating Cinema nochmal. Da kann man sich zu anmelden. Das läuft dann alles über unsere Seite, über die Website thepioneer.com.
Ja, sag noch, was gibt es aus dem Bereich der Politik und der Wirtschaft in den kommenden Tagen? Der Sommer liegt ja vor uns.
Wir haben zum Beispiel nächste Woche Montag Professor Dr. Lars Feld an Bord, Chef der Wirtschaftsweisen, der einen kurzen Impuls geben wird und dann für Fragen offen ist von unseren Pioneers.
Das heißt, es wird eine Diskussion zu welchem Thema?
Wir werden über das Thema diskutieren, wohin steuert die Weltwirtschaft, mit Professor Dr. Lars Feld und ganz offen und unseren Pioneers, die an Bord sind.
Was noch? Wer kommt noch?
Wir werden den ehemaligen Bundesverfassungsrichter Professor Udo Di Fabio an Bord haben, der mit uns über die Bedeutung des Rechts in der Krise spricht und die Rolle der Demokratie, gerade auch in der Corona-Krise.
Wann wird das sein?
Das findet am 8. Juli statt.
Gibt es auch Musik noch, bei der ich dabei sein darf und kann?
Es wird Musik geben und zwar am 2. Juli. Ja. Da besuchen wir die Villa Schöning. Da ist aktuell eine Ausstellung zum Thema Heimweh, die kuratiert wurde von Harald Falkenberg. Dort gibt es eine Ausstellung, die unter dem Titel Heimweh läuft, kuratiert von Harald Falkenberg. Dort stellen unter anderem aus Klaus Steg und Till Brönner.
Musiker.
Genau, der Musiker, der aber in dieser Situation in erster Linie als Künstler auftritt, nämlich Künstler, der die Ausstellung macht. Und wir werden Till Brönner an Bord begrüßen, der uns was zur Ausstellung sagen wird, warum er die Stücke gewählt hat. Und nachdem wir die Ausstellung besucht haben, lassen wir den Abend ausklingen und zwar mit einer Fahrt über den Wannsee in den Sommerabend hinein und werden musikalische Begleitung an Bord haben. Wer das ist, verraten wir allerdings noch nicht.
Dann vielen Dank, Charlotte, für den kleinen Überblick.
Danke dir, Gabor, dass ich hier sein durfte.
Und was war heute Nacht an der Wall Street los?
An der Wall Street fürchten die Anleger einen neuen Handelskonflikt. Diesmal nicht zwischen China und den USA, sondern zwischen Europa und den USA. Und darüber spreche ich jetzt mit unserer Börsenreporterin in New York. Einen wunderschönen guten Morgen, Sophie.
Hi Gabor, guten Morgen.
Es gibt Streit um Zölle, und zwar Zölle gegen Frankreich, Spanien und auch Deutschland. Dazu kommen die Reisebeschränkungen durch Corona. Sophie, gib uns einen kurzen Überblick, was genau ist da los?
Ja, gerne. Die USA erwägen offenbar neue bzw. erhöhte Zölle auf Importe in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar, also eine ganze Menge, aus eben Frankreich, Deutschland, Spanien und Großbritannien. Es geht um zum Beispiel Oliven, Bier, Gin, Käse und Joghurt, aber auch um Lastwagen und Flugzeuge. Und gleichzeitig bereitet sich ja auf der anderen Seite die EU darauf vor, ihre Grenzen für internationale Reisende zu öffnen, allerdings nicht für die US-Amerikaner, weil die USA den Virusausbruch noch nicht gut genug im Griff hätten.
Und all das wirkt sich ja auch schon auf die Kurse aus, habe ich gesehen. Bei welchen Werten ist es besonders heftig?
Ja, eigentlich bei denen, die von der Pandemie sowieso schon besonders stark betroffen waren. Also die Werte, die sich letzte Woche mal erholt hatten. Also zum Beispiel die Aktien von den Kreuzfahrtunternehmen Carnival und Norwegian Cruise, die sind um mehr als 10% gefallen jeweils. Da hat bei Norwegian Cruise Line die Ratingagentur S&P die Bonität herabgestuft. Die Aktien von Banken sind ebenfalls gefallen. Die Bank of America zum Beispiel, die hat 4% verloren, Goldman Sachs 3,3%. Und sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 und selbst der in Vergangenheit ja eigentlich recht gut dastehende Nasdaq Composite, die sind alle um so 2-3% gefallen. Alle drei Indizes haben die stärksten Verluste in 2 Wochen erlitten.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass die Demokratische Partei in den USA immer noch Barack Obama braucht, um im Wahlkampf zu punkten. Der Mann ist seit fast 4 Jahren in Präsidentenrente, aber weil sein einstiger Vize Joe Biden die Wahlkampfkasse nicht gefüllt bekommt, musste nochmal das alte Zugpferd in die Manege.
That has not just differed in terms of policy, but has gone at the very foundations of who we are and who we should be. I am here to say that help is on the way if we do the work, because there's nobody that I trust more to be able to heal this country and get it back on track than my dear friend Joe Biden.
Das kam gut an bei den Spendern. Dank Obama wurden 7,6 Millionen Dollar für die Wahlkampfkasse von Joe Biden gesammelt.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass Auftragskompositionen kein Produkt der modernen Musikindustrie sind. Schon die Beatles taten das, und zwar für eine Fernsehshow, die heute vor genau 53 Jahren ausgestrahlt wurde. Our World hieß die Live-Produktion der BBC, die in Echtzeit nacheinander 19 verschiedene Länder schaltete. Pablo Picasso trat dort auch schon auf. Und die Beatles natürlich, sie waren ja extra für diese Show mit einem Song angetreten, eine globale Hymne ist entstanden, die in Zeiten von Straßenkrawallen und hasserfüllten Kommentaren jeden Morgen gut und gerne gespielt werden sollte. Ich wünsche Ihnen einen unbekümmerten Start in diesem neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
nothing you can know that isn't known. Nothing you can see that isn't shown. There's no way you can be that isn't where you're meant to be.